keinem Bild in dem Buch hat jemand Sex. Es ist, entsteht auch viel im Kopf von den Leuten. Es ist ja meistens sexuell angehauchte Themen halt, gell?
Meine lieben, Vince Voltage stellt solche Fotos auf der ganzen Welt aus. Als ich diese Fotos das erste Mal gesehen habe, habe ich mich gefragt, wie tickt der Mensch, der solche Fotos macht? Deswegen habe ich ihn eingeladen. Ich wünsche euch viel Spaß, das mit mir gemeinsam rauszufinden. Wer ist dieser Vince Voltage und wie tickt er?
Pass auf, dass du nicht geblockt wirst bei YouTube dann.
Ja, das ist ein guter Punkt.
Ja, da möchte ich jetzt nicht schuld dran sein.
Was darf man denn auf YouTube oder weswegen wirst du normalerweise geblockt?
Weswegen? Wegen anzüglichen Bildern, Obszönität.
Aber kannst du das zurückführen auf...
Erregung öffentlichen Ärgernisses möglicherweise, ja.
Aber kannst du es zurückführen auf, wenn Nippel drin ist, dann wird es geblockt?
Nippel auf jeden Fall, ja.
Okay.
Aber ansonsten ist es auch relativ willkürlich. Sind wir denn schon? Haben wir denn schon?
Ja, wir können einfach, ich habe schon mal auf Rekord gedrückt, wir können einfach
Rolling Start. Ja. Okay, alles klar. Ja, für was ich gern geblockt werde? Für Nippel, aber ich denke, es ist auch relativ willkürlich, für was ich geblockt werde. Also manchmal verstehe ich es selber nicht und es gibt ja auch keine so eine richtige Abteilung, wo man den nachfragen kann. Mhm. Gell? Es gibt einen Button, wo man Widerspruch einlegen kann. Ich rede jetzt zum Beispiel von Instagram, aber eine finale Erklärung bekommt man dann nicht dazu, gell?
Das heißt, du hast gemerkt, es gibt irgendwie Zensur in irgendeiner Form, aber du weißt nicht, wie die Regeln sind.
Also Mädels, die ihre Brüste anfassen, die zum Beispiel so machen, um ihre Nippel zu bedecken, sind auch schon problematisch, habe ich gelernt. Wenn jemand einen Gagball drin hat, quasi, ist es auch eine sexuelle Handlung.
Was ist ein Gagball?
Ein Gagball ist so ein, wie erkläre ich das? So ein Gummi,
Ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe eher das Gefühl, dass die Frage, dass ich es nicht weiß, macht, dass ich blöd bin und alle sagen, was lebt der Typ für ein Leben? Ne?
Das ist so ein Gummiball, den man quasi in den Mund geschnürt bekommt.
Okay, das habe ich schon mal gesehen, ja, ne? Genau, aber das heißt Gagball.
Genau, ja.
Warum heißt das Gagball?
Ich weiß es nicht.
Okay, ist einfach.
Ich bin da nur das ausführende Organ.
So, man würde so altdeutsch Knebel sagen?
Möglicherweise. Im Mittelalter hätte man Knebel gesagt, okay, wahrscheinlich, ja.
Ein Gagball.
Ja.
Ja, spannend.
Ja. Auch nicht gern gesehen. Also für deinen YouTube-Kanal vielleicht. Ich weiß nicht, ist ein Gagball im Buch, wenn ihr...
Das ist eine sehr gute Frage. Das würde ich dich jetzt fragen, ob das... Dann könnten wir ein Gagball...
Es sind, glaube ich, 210 Bilder. Ich weiß es nicht. Ich habe es ja alles sehr lieb, aber auswendig kenne ich es
ja
nicht.
Ja, verstehe ich. Du hast vorhin gerade gefragt, wie ich... Also ich habe hier den Bildband, den aktuellen vor mir. Den hast du mir schon geschickt. Herzlichen Dank. Und ich habe da so durchgeblättert und hast gefragt, wie ich den finde.
Ja.
Und ich finde den... ultra interessant und inspirierend und auf der anderen Seite verstörend. So, das ist, ich bin da sehr ambivalent. Ich habe den, ja, lag so gestern auf der Couch und ich war fertig, es war Sonntag und habe den so durchgeblättert und musste zwischendurch so Pause machen. Ich dachte, das ist irgendwie spannend, aber auch irgendwie belastend für meine kleine unbefleckte Seele sozusagen.
Also das tut mir leid, wenn ich da eine kleine unbefleckte Seele da irgendwie unangenehm berührt habe.
Nee, überhaupt nicht unangenehm.
Aber ich freue mich, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass Bilder Emotionen erzeugen. Und zwar egal, welche Emotionen. Gell. Ich denke, dass es nichts Schlimmeres gibt, wie wenn Bilder quasi belanglos sind. Jemand geht vorbei und fühlt nichts. Also Bilder sollen entweder eine Botschaft haben, dass jemand eine reininterpretiert oder dass es die Menschen sich gerne Gedanken drüber machen oder eine Emotion auslösen, dann ist für mich ein gutes Bild. Und ich habe versucht, meine Lieblingsbilder in das Buch zu packen.
Ja, nice. Sind auf jeden Fall, also das habe ich auch tatsächlich im Vorfeld überlegt, man kann nicht sagen, dass sie keine Emotion auslösen. Wenn du jetzt Landschaftsfotograf wärst, dann können wir sich jetzt die Frage stellen, was hat sich der Künstler bei dieser Landschaft und diesem Ausschnitt gedacht? Aber da ist so, du siehst halt so ein Bild, irgendwas macht das mit einem und du weißt noch nicht, ist das gut, ist das schlecht, aber es ist auf jeden Fall nicht neutral. Das ist auf jeden Fall so.
Es ist schön, die Bilder verstehen sich auch gerne als eine Art Spiegel. Also ich sage auch ungern was zu meinen Bildern, was ich mir dabei gedacht habe, weil es ist oft so, ich beobachte es auch gerne bei Ausstellungen. Manchmal schleiche ich so hinter den Leuten und sehe die Reaktion auf die Bilder und ich finde, was die Menschen über das Bild zu sagen haben, sagt manchmal ganz viel über die Menschen aus, weil es lässt mehrere Meinungen zu. Und letztendlich ist es ein Spiegel für den Betrachter auch ein bisschen.
Hast du da ein Beispiel?
Du sitzt vor einem Buttholes of the World, was...
Ja, müssen wir vielleicht mal... Ich halte es mal live in die Kamera.
Genau, ich mache mal live Pixel hier.
Ja, das können wir raus, aber es ist ziemlich explicit, würde man sagen.
Ja, was hat das Bild in dir jetzt ausgelöst?
Die ehrliche Antwort ist, ich habe hier gesessen und geblättert und überlegt, welches am wenigsten verfängliche Bild könnte ich aus. So, und die Antwort war, es gibt irgendwie keins oder irgendwie eins. Aber was löst das in mir aus? Ich muss das kurz. Es ist halt irgendwie total strange. Das ist ja ein Teil, ich gebe jetzt mal so live, des Lebens, Buttholes of the World, den wir ja mit Kleidung bedecken, der unsichtbar ist. Der ist aber die ganze Zeit da und jeder könnte was dazu sagen und jeder hat irgendwie Zugang, aber das ist ja halt ein totgeschwiegenes Thema. Und es muss man vielleicht noch nicht, vielleicht ist es noch nicht mal schlecht, dass es totgeschwiegen ist, sondern ist mal, Ekel ist ja eine sehr, sehr Basisemotion und so irgendwie.
Die aber auch ihre Funktion hat in der Kunst, ja.
Safe. Aber es ist auf jeden Fall was, so, wo man, das ist das, was ich mit irgendwie belastend meine, ist so.
Jetzt hast du jemanden, mit dem du drüber sprechen kannst.
Ja, danke sehr. Nicht belastend, aber doch bewegend. Es ist jetzt nicht so, als würde ich mich heute Abend in den Schlaf weinen, also don't worry. Aber es ist jetzt auch nicht nur pure Freude.
Ja.
So, und, aber es ist halt eine emotionale Reaktion.
Hast du gemerkt, dass verstehen. Das dasselbe Model ist? Hast so genau hingeschaut. Also mit Photoshop immer die Hautfarbe ein bisschen verändert.
Ach krass. Nee, habe ich nicht bemerkt.
Ja, also es sind auch oft, ich kann dir was über meine Kunst erzählen. Viele Sachen geschehen vor dem Shooting. Also ich schreibe die Ideen auf, besorge die Props, spreche mit Make-up-Artists, besorge die Models und mache das Shooting. Das ist der schönste Teil, weil es ist mit Menschen. Ich arbeite gern mit Menschen und danach ist viel Postproduktion. Also manche Sachen sind dann mit Photoshop nachbearbeitet, manche sehr aufwendig nachbearbeitet. Aber ich möchte auch ein bisschen, dass man nicht erkennt, welcher Teil ist davor geschehen, welcher Teil ist danach geschehen, sondern dass man es einfach als ein Kunstwerk wahrnimmt.
Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir sehr viel gestellt habe. Ich sage, ist das jetzt also gefotoshoppt oder hat er das so gebaut vor der Kamera? Und dann saß ich da mit meiner Freundin und sagte, nein, das hat er auf jeden Fall so gebaut. Ich sage, das muss Photoshop sein.
Nimm gern mal die Frau mit dem Flamingo-Helm, Seite 158.
Seite 108, das hat
gibt keine Seiten.
Ja, fängt schon an.
Falls es jetzt zufällig findest, das ist die Cherry Poon, ganz nettes Model aus Berlin, die hat so einen ganz auffälligen Flamingo-Helm auf das Bild.
Ja, ich habe ihn, ich weiß, welches Bild es ist.
Bild ihn lange Zeit auch im KitKat-Club in Berlin. Die haben so einen Flamingo in ihrem Pool schwimmen.
Okay.
Und da passt das Bild halt wunderbar.
Finde ich jetzt leider nicht.
Egal, wir stellen es uns vor, eine Frau mit einem Flamingo-Helm. Und der Helm wurde tatsächlich gebastelt. Zu Hause aus Gießkannen mit Fell, war ein Riesenabfuck, bin ich eine ganze Woche lang abends dran gesessen, habe es gebastelt. Zwischendurch mich mal gefragt, wofür mache ich das eigentlich? Aber das fertige Ergebnis, gell? Da muss man seine Zeit warten, bis ich das passende Model finde, das passende. Das ist so ein bisschen die Kunst in der Kunst, die richtigen Leute mit den richtigen Props zusammenzubringen, weil nur eine ganz bestimmte Kombination funktioniert aus meiner Sicht. Und dann, wenn es ein fertiges Gesamtergebnis ist, das die Menschen bewegt, ist ein gutes Bild. Dafür muss es nicht unbedingt nackt oder provokativ sein. Die Frau mit dem Flamingo-Helm ist ein ganz anständiges Bild.
Ja, wenn du jetzt so ein Shooting machst,
ja.
Du shootest ja nicht jeden Tag ein bisschen, sondern wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es Shooting-Events und da kommen dann Models hin und dann shootest du direkt 10, 20, wie viele Bilder in so einem Durchschnittsshooting-Tag? Also
ich würde sagen, in Durchschnittsshooting komme ich rein mit so einer Art Setlist. Da sind dann 10 bis 12 Sets drauf und im Idealfall rockt man die alle durch. Und ich mag es, wenn ich nicht allein bin mit dem Model, sondern wenn halt noch ein paar Leute dabei sind, die kreative Vibes mit reinbringen, zum Beispiel eine Make-up-Artistin. Manchmal haben Designer noch was gebaut. Ich baue nicht alles selber. Und wenn es halt einfach ein Team aus coolen Leuten ist, wo sich halt jeder ein bisschen drin verwirklicht und seinen Teil so dazu beisteuert. Und dann geht es einen ganzen Tag, manchmal auch zwei Tage und ja.
Und dann mit diesem Flamingo-Helm zum Beispiel, da wusstest du, du musstest natürlich den Flamingo-Helm basteln und du wusstest schon, das wird eine Frau mit einem Flamingo-Helm auf.
Ja.
Und wie viel Prozent der Bilder entstehen dann an dem Tag?
Also die Frau mit dem Flamingo-Helm war jetzt ziemlich geskriptet. Da hatte ich schon das fertige fertige Bild ziemlich klar im Kopf, dass es so ein bisschen so ein Anime-Touch hat, so ein kindliches Make-up, so die Augen im Nachhinein mit Photoshop ein bisschen vergrößert und so. Also das Bild habe ich schon mehr oder weniger gesehen. Aber es gibt Sets, die habe ich selber gar nicht gekannt, als ich ins Studio fuhr. Die sind dann so entstanden, weil du musst dir vorstellen, mein Studio, ich kann nichts wegwerfen. Und jedes Prop, das du in dem Buch siehst, ist übrigens das zweite Buch, es gibt noch Bücher davor in kleinerer Auflage und so, steht irgendwie in dem Fotostudio. Und die Leute kommen rein, es ist wie so ein Museum und ziehen dann erstmal das ganze Zeug raus. Ich kann da auch niemandem Böses sein, weil würde mir wahrscheinlich genauso gehen und sagen, oh, Vince, können wir das shooten? Und es weckt halt auch unglaublich kreative Energien, wenn da so viele Sachen sind. Ja, ich bin tatsächlich auch schon dazu übergegangen, die Sachen dann selber auszustellen. Also der Flamingo-Helm, den gibt's man mal in der Vitrine bei der Ausstellung zu dem Bild dazu, dass man gerade in einer Zeit, wo viel mit künstlicher Intelligenz ist und die Leute denken, boah, der drückt doch bestimmt nur einen Knopf und das Bild ist fertig, dass die Leute sagen, nein, das ist, obwohl es digitale, bearbeitete Photoshop-Kunst ist, aber irgendwie auf seine Art auch echt ist.
Hast du mal mit diesem KI-Thema, sorry, ich springe total, aber hast du damit mal experimentiert?
Hab ich, ja. Ich habe sogar eine eigene KI-Ausstellung gemacht in der Galerie in Stuttgart, die heißt AI Will Kill Us All. Und es ist ja tatsächlich so, dass es ziemlich disruptiv ist. Und ich habe versucht, Bilder zu machen, denen man meinen Stil ansieht. Also ist ja aufgefallen, das Pinke und Quietschige und Babyblaue, aber auch teilweise ein bisschen dystopische Sachen.
Deswegen habe ich einen babyblauen Pulli an für dich, um das zu matchen. Nicht ganz sicher. Also tatsächlich, ich habe vorhin mal ein
das Buch pinke, in die Kamera deshalb gehalten. Deshalb habe ich eine pinke Unterhose
an. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Die ist schön sauber.
Nee, also wo waren wir jetzt? Ach, bei KI, genau. Ich habe versucht, dass die KI-Sache quasi sich so ein bisschen organisch in meine Kunst einfügt und hatte dann eine Ausstellung. Tatsächlich Leute, die durchgelaufen sind, haben gesagt, Vince, das ist ja viel geiler wie das Zeug, wo du sonst so warst. Ja, muss man natürlich hinnehmen, gell? Aber ich wollte es halt, wenn es jeder macht, wollte ich es halt auch mal mitmachen, weil man kann sich ja nicht verschließen davor, gell?
Ja, verstehe ich. Ich verstehe auch, dass so dieses KI-Ding ist bestimmt was Großes, aber gleichzeitig bastelst du einen Flamingo-Helm und sitzt da und klebst da irgendwelche Federn dran und es ist ja dann doch realer als eine KI.
Es steht halt in keinem Verhältnis, gell? Für so ein KI-Bild sitze ich dran und brauche 5 Minuten und dann suche ich es mir noch ein bisschen anders aus, passe ein bisschen an und dann sind es vielleicht 10 Minuten und so für den Flamingo-Helm muss ich erstmal die Sachen besorgen, sitze ich da mit dem Heißkleber, verbrenne mir noch 5-mal die Finger, muss ich entsprechend verarzen. Es dauert eine Woche, bis das Ding fertig ist, so wie ich es möchte. Dann kommt das Model, in dem Fall fliegt sie aus Berlin ein, verbringen wir ein ganzes Wochenende. Digitale Nachbearbeitung, es sind 30 Stunden, die für so ein Bild draufgehen.
Und 30 Stunden für ein Bild?
Würde ich sagen, ja.
Nur in der Nachbearbeitung oder in der Gesamtproduktion?
Ich würde sagen, zum das Prop machen, zum das Shooting und die Nachbearbeitung würde ich schon sagen 30 Stunden.
Ein Prop ist quasi das Utensil.
Eine Requisite.
Eine Requisite, okay.
Genau. Okay,
sorry, ich lebe scheinbar 1932
ein,
und so.
Ein Utensil.
Ein Utensil, ja.
Ein, ja.
Wie hieß das andere?
Ein Helm Mund? In dem
der
Fall.
Der Knebel hieß ein Gagball.
Ja, genau.
Du,
genau.
Mal, ich habe ja schon 2 Vokabeln gelernt. Das war ein Prop und ein Gagball.
Ja.
Warum machst du das?
Oh, schön. Jetzt hast du mich erwischt. Ja, warum mache ich das? Kunst ist ein bisschen Selbstverwirklichung, denke ich. Und Fotografie ist eine Möglichkeit, den Menschen zu zeigen, wie man die Welt sieht. Stell dir vor, du fliegst in eine Stadt und gibst 100 Leuten eine Kamera und sagst jetzt, fotografier die Stadt. Und obwohl es dieselbe Stadt ist, wirst du so viele unterschiedliche Ergebnisse bekommen. Und wenn es um Fotografie geht, habe ich es gar nicht so sehr mit Technik. So, weißt du, gibt es Leute, musst du mit der Canon oder mit der Sony Alpha oder so. Mir sind so Technikdiskussionen relativ egal. Ich finde, es ist wichtig, was man fotografiert und was man für eine Vision hat. Und damit kann man unglaublich viel ausdrücken, finde ich.
Ja, grundsätzlich würde ich dir da komplett recht geben und das ist auch wahrscheinlich deckungsgleich mit dem Wikipedia-Artikel über Kunstfotografie. Aber du könntest dir ja auch aussuchen, dass du Städte fotografierst.
Ja.
Aber du konstruierst Dildos in Hamburger und lässt da irgendwie eine Frau drauf sitzen.
So einfach möchte ich mich jetzt da nicht rauskommen lassen aus der Nummer. Ich habe tatsächlich Städte fotografiert. Ich komme ja ursprünglich von der Musik, sind wir viel gereist und hatte ich viel Zeit in fremden Städten, habe angefangen, Städte zu fotografieren. ist in meinem ersten Bildband sind auch viele Städtefotografien von mir drin. Aber ich glaube, nach 3-4 Jahren hat es mir dann nicht mehr gereicht und wollte ich mit Menschen und auch ein paar kontroverse Sachen ausprobieren einfach. Ein paar Ideen verwirklichen, die ich dann hatte. Und so kam eins zum anderen. Woher die Ideen kommen, möchtest du fragen?
Ja, warum? Ich meine, das Thema Sex ist ja ein ganz spannendes Thema. Weil das interessiert, wie dein Butthole, ja? Wie deine Buttholes hier, ja, wie das Bild. Da hat jeder irgendwie ein Interesse dran und jeder hat da Wissen und Erfahrung. So, jetzt gibt's ganz viele Künstler und nur die allerwenigsten machen irgendwas, was mit Sex zu tun hat. Viele, ich sag mal, gerade Fotografen fotografieren irgendwas wie jetzt eine Landschaft. Die ist auch bestimmt ganz toll und da gibt's bestimmt auch 23 verschiedene Eindrücke, wie man die Landschaft oder die Stadt sehen kann. Aber irgendwie ist doch Sex ein ultra dominantes Thema. Das ist ja noch nicht mal Sex, was du machst, sondern es ist ja irgendwie sexualisierte, skurrile, gute Frage,
was das eigentlich ist. Auf keinem Bild in dem Buch hat jemand Sex. Es ist, entsteht auch viel im Kopf von den Leuten. Es ist ja meistens sexuell angehauchte Themen halt, gell?
Sexuell angehaucht, wenn man jetzt angehaucht, hier ist der Dildo. So, also ist ja offensichtlich, ja, aber es ist offensichtlich irgendwie in irgendeiner Weise, ja, sexuell. Die Frage ist, ob das überhaupt erotisch ist oder nicht erotisch. Ist ja erotisch,
das ist, glaube ich, muss jeder dann für sich entscheiden, gell? Ich arbeite am nächsten Bildband. Da geht es um Dominas. Ich habe Dominas bei ihrer Arbeit begleitet, 4 Jahre lang bei verschiedensten Praktiken. Und ich weiß nicht, ob es deine Frage irgendwie beantwortet, aber ganz spannend war zu sehen, wie verschiedene sexuelle Praktiken, manche ganz besonders antörnend finden und manche ganz besonders schrecklich. Und ich habe während dem Projekt, glaube ich, 3 Assistenten verschlissen, weil da eine sagen konnte, ich weiß nicht, da hat eine Domina, jemand wie so ein Holzbrett wie das hier, hat ihm da die Nippel reingenagelt in das Holzbrett und da musste mit dem Hammer kommen und musste quasi die Nippel wieder rausmachen, weil niemand am Set in der Lage war. Er hat gesagt, Vince, es ist eine schöne Freundschaft, das machen wir auch weiterhin mit der Freundschaft, aber assistieren bei deinen Shootings tue ich dir nicht mehr in Zukunft. Und es war spannend zu sehen, wie, es ist ja alles Sexualität, aber wie manches halt einer besonders abstoßend findet, was andere besonders sexy findet.
Ja, aber das ist ja tatsächlich nicht für alle Sexualitäten, Nippel irgendwo draufnageln. Das ist
speziell, ja.
Das ist ja, glaube ich, wahrscheinlich auch genau das, in Anführungsstrichen, Abstoßende oder das, was Menschen als abstoßend empfinden.
Viele, manche aber nicht, gell. Und das wird tatsächlich im Buch, das explizit sexuelle Praktiken zeigt. Das hier ja nicht, das ist.
Ist ja eher so ein Kinderbuch, ein Anfängerbuch.
Genau.
Wie?
Es ist auf jeden Fall massenkompatibler, würde ich sagen. So.
Ja, ich
verschenke es auch gern zu Weihnachten.
Ja, das wird ein lustiges Weihnachten. Kannst du mir da 10 Stück von besorgen, dann kriegst du die Oma und so.
Die gibt's bei Amazon.
Ja, das stimmt, genau. Du hast mir das ja via Amazon geschickt.
Prime, genau.
Ich unterstelle mal, sondern viel von dem, was du da künstlerisch machst, berühren Extreme von Sexualität. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel des festgenagelten Nippels. So, wie war dein Weg überhaupt in diese Szene? Du bist ja nicht von Blümchensex auf und auf einmal stand da eine Domina und ich habe den Nippel festgenagelt oder wieder abgemacht oder was auch immer.
Tatsächlich ist es so, dass das Ganze begonnen hat mit Taucherglocken. Ich war auf Reisen in Florida und habe ein Taucherglockenmuseum entdeckt und war meine erste fotografische Idee, eine nackte Frau mit der Taucherglocke auf, war irgendwie so eine Idee. Und da Taucherglocken schwer zu kaufen sind, habe ich die fotografiert und meine ersten Photoshop-Experimente waren mit quasi die dort im Urlaub auf Reisen fotografierte Taucherglocken auf eine nackte Frau zu photoshoppen. Und die Bilder kamen gleich direkt gut an, gab Ausstellungen und so weiter. Und da kamen verschiedene Designer-Kooperationen zustande. Das Cover von meinem ersten Buch zeigt eine Mickey Maus, eine Fetisch-Mickey Maus. Also kannst du so vorstellen, ist so ein, vielleicht kennst du das Bild auch, die hat so ein Gesichtsharness, jetzt lernst du wieder ein neues Wort, oder? Mit so Mickey Maus-Öhrchen, so genau.
Ich kann es mir vorstellen.
Es hat so einen Fetisch-Touch und hat halt so Mickey Maus-Ohren, gell? Mhm. Und das Bild war damals relativ bekannt und dadurch kamen halt immer mehr Kontakte, Designer und Ausstellungen in die Fetisch-Szene, weil das da relativ gut aufgenommen wurde und ja. So kam dann eins zum anderen.
Aber
und dann haben sich auch immer mehr Ideen in die Richtung so entwickelt, gell? Wobei das tatsächlich die meistgestellte Frage ist, die mir immer gestellt wird, egal ob in einem Podcast oder Models fragen mich oder Freunde sagen mich, Vince, woher hast du denn die Ideen? Aber ich kann es nicht sagen. Wenn ich sagen könnte, ich würde es machen. Also sie kommen mir tatsächlich oft, wenn ich alleine bin, so fernab von Internet und Dings, Waldspaziergang, irgendwie sowas, da kommen mir die Ideen.
Ist ja schon verrückt. Es waren sicherlich an dem Tag 500 Leute in dem Taucherglockenmuseum. Wahrscheinlich eher mehr. So, und über das Jahr waren wahrscheinlich ein paar Tausend oder Zehntausend, Hunderttausende. Und ich vermute mal, du warst einer der Einzige oder einer der sehr, sehr wenigen, der sich überlegt hat, in so eine Taucherglocke, der kriegt man da bestimmt auch eine nackte Frau rein. Ja. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der sich das nicht überlegt.
Und möglicherweise, ja.
Der das auslebt. Aber dann warst du vorher schon in der Fetischszene irgendwie aktiv. Du musst ja wissen, was ein Gagball ist, um das...
Das habe ich gelernt.
Das hast du gelernt?
Das habe ich
mit
gelernt.
Mit der Vokabel-App.
Genauso wie okay. du es jetzt gelernt hast, ja.
Okay.
Also da sind so Kooperationen zustande gekommen. Und dann sind auch immer mehr so Events, also... Ich habe gelernt, dass es eine tolle Sache ist. Am Anfang habe ich in Galerien ausgestellt, aber ich stelle auch gern bei Events aus oder in Clubs zum Beispiel. Im KitKat Club in Berlin hatte ich im November letzten Jahres eine größere Ausstellung oder so. Und es sind auch tolle Sachen. Also ich finde auch, Kunst darf nicht so elitäres sein, weil schon so wenige Galeristen darüber entscheiden, was ist Kunst, was ist keine Kunst, was darf gesehen werden, sondern dass es niederschwelliger ist. Da muss in einem Club, auf einer Party und so, worauf man Bock hat, halt die Kunst zeigt. Und da habe ich jetzt, glaube ich, so 4-5 Mal im Jahr. Bei der Avantgardista ist so ein größer Fetisch meets Fashion Event. Ganz toller Event. Jetzt im Oktober. Werde ich angefragt und ich mache es sehr, sehr gerne. Jetzt gerade auch, in Tokio gehe ich in 3 Wochen und in Los Angeles bin ich im November. Das sind auch so Events halt quasi, die internationale aus der Szene, wo meine Bilder auch gezeigt waren.
Das heißt, du hast dich gar nicht, meine Theorie wäre jetzt gewesen, du bist irgendwie mit 19 auf die erste Fetischparty gegangen und dann hast du das Musikgame gespielt und dann hast du sozusagen deine privaten Erfahrungen zu sagen, ich muss das kombinieren, die Erfahrung, die ich früher gemacht habe oder aktuell mache auf den ganzen Fetischpartys, irgendwie kombinieren mit Kunst.
Nein. Mit 19 war ich noch ganz unbescholtener Gitarrist in einer Band namens Pussy Sister und habe in verschiedenen Clubs und Festivals gespielt und habe nie dran gedacht, dass mich der Weg mal zur Kunst oder zur Fotografie führen würde.
Was wolltest du denn werden, wenn du groß bist, als du klein warst?
Ich denke, das mit der Gitarre war schon ziemlich nah dran an der Sache, die ich eigentlich mal machen wollte. Aber ich habe irgendwie die Freude dran verloren, dadurch, dass es ein Job wurde und dass viele Menschen involviert sind. Und wenn du dann irgendwann es ist schön, wenn man das tun kann, was man liebt. Aber wenn man muss, ob man möchte oder nicht, dann wird es schwierig. Wenn man Freitag, Samstag spielen muss, unabhängig davon, ob man das jetzt möchte oder nicht.
Ja, der lustigerweise hat Susanne, wir sind so eine YouTuberin, im Podcast das Gleiche erzählt. Sie hat gesagt, hey, Musik war immer meine Passion. Dann habe ich angefangen, damit Geld zu verdienen. Und das hat's alles kaputt gemacht.
Richtig, aber ich habe deinen Podcast im Vorfeld nicht geguckt, weil ich dachte, das heißt ja ungeskriptet. Und wenn ich mir die Sachen angucke, die du schon gemacht hast, würde mich...
Na, alles gut, alles gut, um Gottes Willen.
Was würdest du mir... Nee, nicht aus Desinteresse oder Unhöflichkeit. Aber ich dachte, ich würde das dann overthinken, wenn ich die ganze Zeit denken würde, was könnte er mich denn fragen? Deshalb.
Es ist interessant, dass du Angst davor hast, das overzuthinken. Weil wenn ich jetzt hier dein Bildband angucke, dann ist das erste Gefühl, was ich, nicht das erste Gefühl, aber würde ich so denken, der Mensch, der diese Fotos oder diese Art Fotos zu machen, gemacht hat, ist gedanklich sowas von frei von all den bürgerlichen Zwängen, die mir obliegen.
Das ist mal.
Ja, und was ist, so, du hast Sorge, dass du das overthinkst, was du im Podcast sagst. Ist das ja crazy. Ist
ja. Eigentlich sollen die Bilder sprechen, was?
Die Bilder sprechen für sich, aber die sprechen ja auch irgendwie von dir.
Ja.
Aber man würde, ich meine, du sitzt jetzt hier in einem proper Künstlerdress, aber wenn wir jetzt 10 Leute neben dir in ein ähnliches Dress setzen würden, würde man nicht sozusagen von dem, oder vermutlich nicht, von den Bildern auf, wer hat dieses Foto gemacht, wenn man sagt, 10 Leute sind jetzt irgendwie ein bisschen crazy angezogen, würde man nicht auf dich kommen. Also du wirkst auf mich, also ich verstehe, dass du die gemacht hast. Ich verstehe, dass du die gemacht hast, aber irgendwo fehlt mir noch so die Connection, so wie kommt das aus deinem krass kreativen Gehirn da rein?
Ja. Wie gesagt, ich kann es dir leider nicht sagen, woher die Ideen kommen. Wenn ich es wüsste, würde ich es gerne tun.
Wenn du so einen Shooting-Tag hast,
ja,
ist das für dich anstrengend oder ist das für dich Entspannung?
Es ist purer Spaß. Ich, die Shooting-Tage genieße ich total. Was ich anstrengend finde, ist die Vorbereitung. Weil tatsächlich steckt in so einem Bild, wie wir vorher schon hatten, ganz viel Vorarbeit und so. Und das, dass es rund ist, dass die Idee tatsächlich du musst dir das so vorstellen, ich habe eine Liste mit 2000 Shooting-Ideen. Das ist so ein riesengroßer Schuhkarton. Und immer, wenn mir was einfällt, schreibe ich die auf. Und ich finde teilweise Ideen, die 7 Jahre alt sind, die ich dann manchmal erst dann realisiere, weil ich denke, jetzt habe ich die richtigen Leute dafür gefunden oder das Richtige und so. Und hatte ich mir ganz wichtig, die Ideen halt würdig umzusetzen quasi.
Das heißt, eine Idee hat irgendwie, wenn du sagst, du willst sie würdig umsetzen, hat irgendwie einen Wert und einen gewissen Zauber, interpretiere ich da jetzt mal rein.
Für mich ja.
Und du willst es nicht so hinrotzen.
Ja, ja, richtig.
Muss irgendwie geil konstruiert sein.
Richtig, genau. Und ich finde, dadurch lähmen die Bilder ja auch, weil es so ein bisschen so ein Glamour, so ein Magazin-Cover-Look haben muss. Es sind hochretuschiert und so. Das ist halt manchmal auch ein Kontrast bildet, weil ich denke, Kunst lebt viel von Kontrasten. Und manchmal ist die Idee auch ein bisschen anstößig, ein bisschen ordinär. Aber dadurch, dass es den Look hat.
Ein bisschen ordinär ist gut hier mit.
Wie machst du es jetzt, dass du das den Leuten zeigst, die Bilder?
Ja,
da bin ich gespannt.
Wir blenden die ein. Du hast eingangs schon gesagt, dass es schwierig ist.
Ich möchte nicht, dass du wegen mir den Podcast verlierst.
Ja,
ich habe selber schon 3 Instagram-Accounts verloren. Ich kenne den Schmerz.
Du hast 3 Instagram-Accounts verloren?
Ja.
Weil du dann beim ersten Bild gebannt worden bist, beim zweiten Bild, ich meine, es gibt ja quasi, also bei YouTube gibt es Strikes, dann wenn man 3-mal gestrikt wird, ist man raus.
Aber Instagram hat sich im Laufe der letzten 8-9 Jahre auch immer ein bisschen verändert, aber okay. Es passiert durchaus auch, dass die den Account unter deinem Arsch wegziehen, ohne dass du groß vorgewarnt wirst und dass du halt einfach nicht mehr reinkommst dann, gell.
Und dann willst du irgendwann Insta aufmachen und dann geht das aber nicht mehr.
Ja.
Okay. Das passiert mir nicht, don't worry.
Noch nicht. Lad noch mehr so Gäste ein.
Ja, dann vielleicht. Ich meine, ich habe ja Gäste aus den, ich sag mal, die wildesten Leute, ja, Verschwörungstheoretiker und von rechts, von links, von links weniger. Ich hätte gern mehr von links, die sozusagen Linksextreme, aber die wollen immer irgendwie alle nicht kommen. Die aus dem rechteren Spektrum sind da offener, aus welchen Gründen auch immer. Und bisher ist nur, mich wundert das, dass mir noch nicht mehr passiert ist im Sinne von halt offline nehmen von Sachen. Das war damals lustigerweise, die Sachen, die am meisten blockiert worden sind TikToks. Und das hat mich sehr gewundert. Ich verstehe das Problem, aber ich bin selbst noch nicht so richtig betroffen.
TikTok ist ein besonderer Fall. Da hatte ich einmal ganz kurz einen Account, welchen Video hatte. Wie erkläre ich das am besten? Letztes Jahr war es besonders hip irgendwie. Tomatensuppe, Gemüse, Kartoffelpüree gegen Bilder zu werfen.
Hm?
Wann war das? Ende letztes Jahr, glaube ich, gell?
Ja, gefühlt immer noch so ein bisschen. Ich glaube, es gibt einfach nur weniger Medienberichterstattung drumherum, aber das hat letztes Jahr, glaube ich, angefangen.
Ja, und ich dachte, irgendwie muss da marketingmäßig was zu machen sein. Und wie geil wäre das, wenn so ein Klimaaktivist ein Bild von mir zerstören würde? Es wäre in einer Reihe mit Van Gogh, Monet und so weiter, gell? Und dann dachte ich, man kann aber auch keinen Klimaaktivisten buchen. Kann man nicht? Google's mal.
Klimaaktivist Kuchen, du könntest einer werden.
Nein, ich habe einen erschaffen. Ich habe einen Klimahelden erschaffen, Captain Klima. Den habe ich in ein Outfit gesteckt, ihm eine Tomatensoße gegeben und ein Abendessen versprochen, ein warmes, und habe gesagt, du läufst jetzt bei meiner Ausstellung rein und wirfst die Tomatensuppe kommentarlos gegen das Bild. Und niemand wurde davor informiert. Und es war ein Riesenspaß. Die Securities haben den gejagt und es war an dem Abend der totale Hype. Ich kann nicht gut lügen. Und an einem Abend haben mich alle gefragt, so, Vince, was ist von dir? Und ich so, boah, voll krass. Und mir sieht man das an, das war auch die Sonnenbrille. Auf jeden Fall habe ich das Video bei TikTok hochgeladen und es hatte innerhalb von 3 Wochen über 11 Millionen Views. Ich weiß nicht, ist es viel auf
das,
TikTok?
11 Millionen ist viel.
Also man hat mir gesagt, dass das erste Video, das man bei TikTok hochlädt, ohnehin mega viele Views will, dass es gepusht wird. Dass
aber man quasi nicht 11 Millionen, ne? Nicht 11 Millionen. Also wenn du mal 10.000 schaffen würdest mit einem durchschnittlichen kalten Account, wäre das schon viel.
Und dann hatte ich Hausverbot. Von heute auf morgen war das weg, obwohl es gar nichts Anstößiges war. Also das Bild war ein Bild, auf dem keine Brüste zu sehen waren. Das war eine Frau mit einer Kopfbedeckung. Es war so eine Badekappe mit Spikes, mit so Stacheln drauf. Also nichts Wüstes, eher was Künstlerisches. Und Captain Klima, der seine Tomatensuppe drauf wirft. Mehr war nicht. Trotzdem war es weg. Und ich frage mich, gegen welche Regel das Video, vielleicht war es Vandalismus oder keine Ahnung.
Ja, gute Frage, keine Ahnung, aber der Captain Klima war auch wie ein Superheld angezogen,
Captain
oder?
Captain Klima ist schon ein Superheld, ja, der hatte so ein Cape, hatte quasi so ein K, hatte so ein Ding, hatte so eine Maske, also es war mit sehr viel Liebe zum Detail. Das Video gibt es noch bei YouTube übrigens.
Geil.
Bei YouTube hat es, glaube ich, 250.000 auf, also es ging nicht so viral wie auf TikTok. Nee. Auf TikTok gab es tatsächlich die ganzen, habe ich dann auch gelernt, hatte ich vorher noch nie, so Reaction-Videos, dass Leute aus Mexiko und China und was weiß ich wo quasi da, what the fuck, und kennst ja die Reaction-Dinger, ja. Es war geil. Ich dachte jetzt,
mega.
Ich dachte jetzt hätte ich es geschafft, aber auf einmal komme ich nicht mehr rein bei TikTok.
Und das Video hast du noch einen zweiten TikTok-Account gemacht?
Habe ich, tatsächlich. Ich dachte, ich hatte Vince_Voltage und dann dachte ich, ich trick's jetzt komplettes System aus.
Vince_Voltage.
Irgendwie sowas.
Oder zwei.
Und das zweite Video hatte dann 11 Aufrufe.
Von 11 Millionen. Ja,
hart gelandet.
Ungefähr eine Million, ne, Faktor eine Million weniger.
Ja, ich weiß nicht warum, ob das vielleicht irgendwie so eine KI dann direkt erkennt, dass das Video schon mal irgendwie in Missgunst gefallen ist.
Aber die Idee war ja der Wahnsinn, ne? Den Klimakleber zu buchen, beziehungsweise einen zu schaffen, der ist dann direkt ein Superheld. Und dann ist das gut.
Kam auch super an. Ich werde auch noch bei Events drauf angesprochen, ob Captain Klima wieder kommt und irgendwas kaputt macht und so. Gell? Und am Tag nach der Aktion wurde tatsächlich, ich weiß nicht, in Monet oder irgendwas zerstört. Und dadurch waren die Hashtags halt, dadurch war es nochmal extra weit oben quasi. Gell? Aber wie gewonnen.
So zerronnen.
Ja,
verstehe ich. Aber Captain Klima könnte da durchaus noch mal einen Einsatz haben. Ne? Da hast du bestimmt eine gute Idee für.
Weiß nicht. Meinst Captain Klima, aber ich habe gehört, der ist mit dem Privatjet zur Weltklimakonferenz geflogen.
Auch das könnte sein.
Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört, auch was.
Aber wenn man in dem Space unterwegs bist, so wie du, kann man ja so genau damit spielen, das ist ja dann spannend. Man könnte sogar jemanden auf eine Straße kleben oder man könnte da, ich sag mal, so eine Massenschlägerei initiieren, die gar keine richtige Massenschlägerei ist, ne? Darf ja keiner zu Schaden kommen.
Jetzt wirst du kreativ. Tatsächlich finde ich es schön, dass meine Kunst Leute inspiriert. Also ich habe auch ganz viele Shootings, wo dann Models kommen und sagen, hey Vince, lass uns so das und das machen. Und irgendein Bild in meinem Style, aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, aber es hat jemand inspiriert, quasi die Geschichte so fortzuschreiben. Und das finde ich das Tollste, was passieren kann. Jetzt auch gerade, dass du meine nächste Skandalkampagne plant, finde ich toll.
Wir schalten mal kurz auf Pause. Folgende Ideen habe ich dazu. Das ist der strafrechtliche Ausmaß. Sorry, dass ich hier so ungefragt reinquatsche, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, wie kann ich besser werden? Wie kann ich bessere Gespräche führen? Mein Ziel ist es, der beste Podcast-Host Deutschland zu werden. Und da ist sicherlich noch ein langer Weg hin. Aber was denkst du, wie kann ich bessere Gespräche führen? Wo habe ich die falsche Frage gestellt oder die richtige Frage gestellt? Ich bin mega gespannt auf dein Feedback. Schreib es mir gerne per Instagram, ben_ungeskriptet oder bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Danke und jetzt geht's weiter.
Aber also es war tatsächlich unklar, was passiert, weil ich hatte 2 Tage vor der Ausstellung, hatte ich die Idee, das zu machen und hatte auch so eine Liste mit möglichen Outcomes, was passieren kann, gell? Weil du weißt ja nicht, ob Captain Klima auf die Fresse kriegt von irgendjemand, der da vor Ort ist und es nicht weiß, gell? Und sich da ganz besonders für meine Kunst einsetzen möchte, was mich gefreut hätte.
Captain Klima wahrscheinlich aber nicht so.
Captain Klima wahrscheinlich so. Es hätte jemand die Polizei rufen können. Also es gab, glaube ich, 5 Outcomes, von dem eins war, dass es beliebt und ein Erfolg wird. Das war bei unter 5%.
Ja, das hat aber dann gut geklappt, ne?
Ja, hat gut geklappt, ja. Aber im Vornherein weiß man es nicht. Das weiß man erst im Nachhinein. Ja.
Und dann sitzt da so ein, ich sag mal bewusst überspitzt, ein so ein verrückter Typ wie du mit so einer verrückten Idee wie Captain Klima und der zerstört dann quasi eines deiner Kunstwerke, aber vermutlich gar nicht richtig zerstört, sondern...
Es ist kaputt, es hängt...
Ja, es ist wirklich kaputt.
Es ist 2x2 Meter und Print auf Stoff eingespannt in so Alurahmen, also ein hochwertiger Print. Und die Tomatensauce ist noch, also es hängt in meinem Fotostudio mit dem Original Tomatensauce-Fleck, der da jetzt vor sich hin noch nicht schimmelt.
Aber vielleicht kommt das noch.
Die Konsistenz hält quasi, okay. Aber es ist so eine nette Erinnerung.
Aber dann sitzt du da und machst eine Positiv-Negativ-Liste. Das ja würde man ja normalerweise eher so einem, ich sag mal, Typ Buchhalter zuordnen. Wir müssen jetzt mal hier 5% da, so.
Klar macht man sich Gedanken natürlich über sowas, gell? Weil ich habe ja auch den Veranstalter total lieb, der Christian, und das sind ja auch Freunde von mir und ich möchte denen ja auch nichts Böses, dass sie unter meinem Wahnsinn zu leiden haben. Ich möchte ja gern, dass das für alle eine gute Sache ist dann.
Ja, verstehe ich. Wenn das so gut geklappt hat, warum hast du das, warum hat Captain Klima, oder muss ja nicht Captain Klima sein, aber... Das könnte doch, ich meine,
du willst The Return of
Captain Klima quasi. Für mich ist so,
dass... Man könnte sich mal hier festklemmen auf deinem Tisch vielleicht so. Ja, ich schicke dir dann mal vorbei vom Podcast mit Sekundenkleber und dann guckst du mal, was du machst. Wenn der.
Ja, und ich komme morgen dann zum Frühstück und besuche den mal und sag dir, das wäre auch relativ unklug, sich irgendwo festzukleben, wo man keinen stört. Das wäre wirklich... Du kannst ja auch keine Hilfe rufen, weil du bist ja festgeklebt. Ne?
Soll es auch schon gegeben haben. Ja,
ist das so. Ja, tatsächlich hätte ich gern, so die Klimakleber hätte ich mal gern einen im Podcast. Also das fände ich tatsächlich ganz spannend. Hier Aufruf an euch alle. Wenn ihr euch schon mal irgendwo festgeklebt habt, dann kommt gerne mal vorbei. Würde ich gerne mal drüber sprechen. Aber das für dich zu benutzen, ist natürlich doppelt smart, weil alle regen sich auf oder die einen sind dafür, die anderen sind dagegen und zu sagen, hey, wie kann ich das kreativ ich bin Fotograf, in meine Kunst einbauen, ist ja schon... aus meiner Sicht eine hochkreative Leistung. Aber wenn ich dann sehe, so dass es geschafft auf TikTok organisch 11 Millionen Views über Nacht zu bekommen, das ist, würde ich mal sagen, okay, und so Lunte gerochen. Ne?
Ja. Nein, aber habe ich nicht. Ich dachte, wenn ich mich da weiter abkünstel bei TikTok, das, wie sag ich mal, verschüttete Milch kann man nicht aufsammeln, gell? Wenn du versuchst, das immer wieder...
Ja und nein. Das ist ja, wo war ich denn? Auf irgendeiner Veranstaltung und da sind so TikToker geehrt worden. Und ich bin gar nicht in diesem TikTok-Space, also ich weiß gar nicht, was ein cooler TikToker ist und nicht. Und es gibt aber einfach, ich meine, das sind siehe die Elevator Boys, ohne dass ich genau weiß, was die machen. Aber fahren die nicht einfach nur mit Aufzug hoch und runter und machen dann, also die, was ich versuche zu sagen, ist, dass die TikTok-Stars häufig genau das Gleiche machen über einen sehr, sehr langen Zeitraum und die Leute das genau deswegen wollen, weil es irgendwie vorhersehbar ist mit einer ganz, ganz kleinen Variation. Und wenn man da auf so einer heißen Route ist, wo man merkt, das könnte funktionieren.
Ja, aber jetzt wissen es ja alle, was meinst du, viele Leute deinen Podcast gucken, jetzt
werden einfach überall, pass auf.
Jetzt Fake-Klima-Kleber quasi. Gibt's
Fake-Captain-Klima, die dann deine Kunstwerke bewusst zerstören. Oder du legst dich dann halt mit der letzten Generation an, die dann bewusst deine Kunstwerke zerstören, weil du für Klimawandel bist oder so.
Zum Beispiel.
Bist du für Klimawandel?
ob ich für Klimawandel bin.
Ja, es gibt ja Leute, die sagen, pass auf, es ist Deutschland, wir hatten ja immer das Problem, wenn es richtig Sommer ist, wärmer. Ist doch geil.
Ich halte es für problematisch, wenn es Themen gibt, zu denen nur noch eine Meinung zulässig ist. Weißt du, was ich meine? Ich finde es wichtig, dass man die eine Seite sehen kann und die andere Seite sehen kann und dass sie beide Seiten ihre Argumente austauschen können und offen sind für das andere. Ich finde es immer so sektenhaft, wenn nur noch eine Meinung zu einem Thema zählt quasi. Das finde ich schwierig halt.
Hast du das Gefühl, dass es in der Klimafrage sozusagen so ist?
Teilweise.
Würdest du, wenn du...
Ich wollte nicht in irgendeine politische Scheiße kommen.
Ja, das ist lustig.
Weil Kunst, meine Kunst steht für sich und sollen sich Menschen ihr Bild drüber machen und so. Und selber möchte ich zu politischen Sachen ungern was sagen, weil das Schöne an der Aktion Captain Klima war auch die Reaktionen. Also ich finde bei so Aktionskunst, ich habe tatsächlich noch ein, zwei Aktionskunstwerke gemacht im Anschluss an Captain Klima, die interaktiv waren, wobei meinen Ausstellungen Dinge passiert sind, wo Menschen Einfluss drauf nehmen oder damit interagieren können. Und das Spannende an sowas finde ich die Reaktionen und nicht das, was wollte der Künstler damit sagen, sondern was löst es in den Menschen aus. Gell? Und jammerschade, dass es die TikTok-Kommentarspalte nicht mehr gibt, weil da war alles, wie du sagst, von jedem Spektrum, von Klimawandel ist geil bis Planet geht morgen unter, war halt alles dabei. Gell? Aber die Leute haben sich drüber unterhalten, über das Thema, und damit ist der Zweck von Kunst erfüllt, wenn sich Menschen Gedanken machen und sich austauschen.
Interessant, dass du sagst, dass es eigentlich irrelevant ist, was sich der Künstler bei etwas denkt, sondern mehr, was er damit auslöst. Und wenn ich so an meine eigene Schulzeit denke, wo das ja ständig die Frage war, was will der Künstler damit sagen, habe ich mich mal gefragt, wahrscheinlich will der einfach gar nichts damit sagen und will uns hier im Unterricht abfacken und von der Pause abhalten.
Nein, ich habe mir schon Gedanken gemacht, das darfst du nicht falsch verstehen, dass ich einfach irgendwas mache und sage, hihihi, mal schauen, wie die Leute reagieren. Aber ich finde das langweilig. Ich habe früher, kennst du Adventure-Spiele, Monkey Island und so?
Vom Hören sagen
tatsächlich. Aber es ist langweilig, wenn du das Lösungsbuch dazu hast, weißt du, was ich meine? Es ist spannender, das selber. Und ähnlich ist mit der Kunst, weißt du, ich meine, wenn du durch meine Ausstellung laufen würdest mit einem Audio-Guide und ich würde zu jedem Bild eine Stunde monologisieren, würde es denn sauber nehmen, finde ich.
Ja, verstehe ich. Überhaupt frage ich mich, wer so auf deine Ausstellung kommt. Ich habe gelesen, dass deine erste
Ausstellung... Du doch hoffentlich
mal. Ja, safe. Aber ich bin ja auch, finde ich immer, so, es ist schwierig, mich selbst für mich in eine Kategorie zu packen und zu überlegen, wer bin ich eigentlich? Und ich würde jetzt Volley morgen auf so eine Ausstellung gehen, aber glaube, dass es nicht alle so sind wie ich, weil ich selten Menschen treffe, die gefühlt sind wie ich, weil ich noch nicht mehr selbst weiß, wie ich bin. Aber das ist ein tieferes Thema. Deine erste Ausstellung war im Amtsgericht in Stuttgart.
Richtig.
So, als ich das gelesen habe, ich sehe so dein Buch und habe so die ganzen wirren Extremen. Sorry, ich muss mal ganz kurz nerven, denn ich brauche deine Hilfe. Ich bin aktuell auf der Suche nach Sponsoren für diesen wunderbaren Ungeskriptet-Podcast, wo auch sehr kontroverse Menschen reinkommen, aber wo es um den Mensch geht und um eine authentische, echte Unterhaltung. Wenn du eine Idee hast, welche Brand hier wunderbar reinpassen würde oder vielleicht sogar bei einer Arbeit ist oder dir eine gehört, dann schreib gerne eine E-Mail an bennett@ungeskriptet.com und vielleicht ist deine Brand demnächst hier Sponsor bei Ungeskriptet. Ich kann mir quasi keinen langweiligeren Ort vorstellen als das Amtsgericht Stuttgart. Und kaum wirrere Sachen als du, also da sind so zwei Extreme zusammengekommen. War das da schon diese Art von Kunst oder war das da noch was anderes?
Es ging schon in die Richtung. Also es sind nicht die Bilder, aber es waren zum Beispiel die Taucherglockenbilder waren schon dabei und es waren auch so ein paar kontroverse Geschlechtertauschsachen dabei und so. Also jetzt nicht in der Form, aber die Ansätze waren schon erkennbar. Und manchmal macht ja gerade die Spannung, das Spannungsfeld das aus. Also die Ausstellung am Amtsgericht passt natürlich nicht wirklich. Haben die dann auch gemerkt?
Okay.
Es war ganz spannend. Ich bin da ja nicht als Vince Voltage gebucht worden, sondern es ist ein Künstlerkollektiv gegründet vom Tim Bengel. Kennt möglicherweise der Gold- und Sand-Künstler, hatte auch ein, zwei
gerade. Ich bin mit Menschen ganz schwierig. Also
ganz schwierig. Auf jeden Fall hatte da so ein Künstlerkollektiv gegründet mit der Absicht, und das fand ich ganz toll, habe ich gleich gesagt, ich bin dabei, dass es halt nicht nur den elitären Galerien obliegt, zu sagen, was Kunst ist, hatten wir, glaube ich, auch vorher schon, sondern dass das halt so, und dass junge Künstler auch nicht irgendwie in der Kneipe oder am Bahnhof ausstellen müssen oder so, sondern dass sie halt eine Plattform haben für irgendwas dazwischen quasi. Dass man sowas schafft, das Kunst niederschwellig zugänglich macht. Und der hat ist relativ geschickt im Marketing und hat immer relativ coole Locations am Start gehabt und hat gesagt, hey, wir sind jetzt 7 Leute, wir stellen im Amtsgericht aus. Habe ich gesagt, klar, bin ich dabei. Habe die Bilder sonntags aufgehängt und montags früh habe ich einen Anruf bekommen, Herr Woltitsch, das Amtsgericht, können Sie die Bilder möglicherweise entfernen, weil sich nicht, dass was Falsches sei. Ich glaube, Migrations- oder Frauenrechtsbeauftragte, auf jeden Fall haben sich Beauftragte quasi an den Bildern gestört. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ist jetzt ein schlechter Start, direkt bei meiner ersten Ausstellung Ärger mit dem Amtsgericht zu haben. Muss ich nicht unbedingt haben. Ich habe gesagt, okay, wenn die Bilder weg sollen, dann kommen sie halt weg. Ein paar Tage später hieß es, die Bilder können hängen bleiben, weil es marketingtechnisch auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, bei der Ausstellungseröffnung waren dann 600 Leute. Gab sogar Polizeischutz sogar.
Oh, nice.
Und in der Eröffnungsrede hat der Direktor von einem Amtsgericht gesagt, wir sind in Mitteleuropa und wir haben Werte wie Kunstfreiheit und da müssen wir sowas wie den Herrn Woltitsch eben ertragen. Wenig charmant für mich, aber sehr charmant für die Kunstfreiheit. Und ich finde es toll, dass es ein Statement war, dass man sagt, take it or leave it, das bleibt hängen, muss euch nicht gefallen, ist Kunst. Fand ich geil.
Finde ich mega, ehrlich gesagt. Ja. Finde ich absolut mega, dass jemand, dem das offensichtlich nicht gefällt, also wenn er sagt, das müssen wir ertragen. Das ist ja nicht unbedingt ein Aufruf an die Mitmenschen zu sagen, guckt euch das mal an, das kann man so und so sehen, ist doch interessant, was das mit euch macht.
Aber Kunstfreiheit ist ein hoher Wert und ich finde es toll, wenn Leute dafür aufstehen, auch wenn sie selber, es ist einfach, sich für was stark zu machen, wo man toll findet, aber genau. Sie für was stark zu machen, auch wenn man es gerade nicht toll findet, ist Chapeau.
Ja, weil das ist ja genau die Definition von Kunstfreiheit, also zu sagen, ja, hey, aber alles, was ich cool finde, das darf passieren, aber alles, was nicht du cool findest, darf nicht passieren. Das ist ein schöner Indikation für, wie frei ist denn die Kunst, dass selbst in einem Gericht, wo ja das Recht sozusagen umgesetzt wird, dass da jemand sagt, hey, das passt eigentlich überhaupt nicht hierhin, aber es ist halt Kunst und das steht sinnbildlich für unsere Demokratie und für die Freiheit. Das ist ja cool.
War nicht immer so einfach im weiteren Weg. Also es gab auch Locations, die haben sich dann auch im Rahmen von einer Gruppenausstellung im Vorfeld nicht so damit befasst. Und als die Bilder hingen, dann gesagt, die müssen weg. Da hatte ich tatsächlich Ausstellungsverbot, die sind dann auch weg.
Das du hattest aber Ausstellungsverbot, ist das ein Terminus? Sagt man das so? Oder der Winz hat wieder Ausstellungsverbot.
So wie einmal ist mir das passiert, dass es hieß, der stellt bei uns nicht aus quasi. Das sind aber dann Leute quasi, haben sich T-Shirts drucken lassen, gerade von einem Kollektiv mit der Mickey Maus, wo ich dir erzählt habe, eingangs mit den Öhrchen, haben sie das T-Shirt drucken lassen und als Statement quasi dafür, dass so, jetzt darf der Herr nicht ausstellen, aber wir tragen seine Kunst trotzdem mit uns.
Warst du denn physisch vor Ort?
Nö. Ich war nicht da.
Hätte ja sein können, dass du durch dein Auftreten auch nochmal irgendwie wirkst.
Nein.
Also, aber du warst da über die Mickey Maus auf den T-Shirts,
ja, was ja auch ganz cool ist. Das war eine schöne Aktion. Also nicht von mir geplant, tatsächlich Initiativ von denen, die haben mir dann Fotos geschickt und fand ich toll.
Das ist ja schon cool, wenn man so, ich vermute mal Freunde oder gute Bekannte oder auch verbundene Menschen
hat. Aus dem Kunstkollektiv halt quasi.
Aber deren Kunst ist, du aus eurem Kollektiv, da bist du schon der Extremste,
ja,
weil du rausgeflogen bist.
Und ja. Mittlerweile hat sich der Kollektivgedanke auch ein bisschen geändert. Also die Plattform 11 heißt das Kollektiv, gibt es immer noch. Am Anfang waren 6 Leute, waren immer Feste, dann waren es 12 Leute, 20 Leute und mittlerweile ist es in Baden-Württemberg so eine Institution, die halt junge Künstler fordert und immer mit Wechselnden. Also es stellen nicht immer alle aus, sondern es werden auch neue dazugenommen. Es ist jetzt so eine so ein Pool mit 50 Leuten, kann man sagen, und die 3, 4, die am passendsten sind für die Venue oder so, die bekommen dann halt immer eine tolle Ausstellung.
Cool.
Und auch um Jungen eine Chance zu geben, also ich sage jetzt einfach mal, ich brauche es jetzt nicht mehr, ich habe auch so meine Ausstellungen, aber finde ich eine tolle Sache, dass man halt jungen Künstlern dazu Ausstellungen verhilft, die ja nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Also ich hätte jetzt am Anfang auch nicht, gewisse Ausstellungen sind eine große Motivation halt, gell? Wie gerade wenn du sagst, wofür machst du das, wofür sitzt du da und bastelst den Flamingo-Helm, aber wenn du halt die Möglichkeit hast, das einem größeren Publikum zu zeigen und weißt, da kommen 600 Leute, die nehmen sich einen Abend Zeit, befassen sich mit deinen Bildern, das ist einfach eine Motivation, gell? Und gerade junge Künstler, was sollen die machen? Sollen die Bewerbungen schreiben an Galerien und so? Es ist nicht einfach, denke ich, wenn man nicht gerade Glück hat, Fortune und da irgendwie angefragt wird, so da reinzukommen. Ja.
Wie verdient man denn als Künstler eigentlich Geld? Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, pass auf, ich bin 20 und ich bin Künstler für keine Ahnung. Und ich versuche, wie schaffe ich das? Wenn ich jetzt Finanzbeamter werde, ist relativ einfach, musst du Bewerbung schreiben. So, wenn ich jetzt selbstständiger Rechtsanwalt werden will, dann ist es auch verhältnismäßig einfach. Da gibt es halt einen ausgetretenen Weg. Aber so Künstler zu werden, wie geht das?
Indem Leute Bücher kaufen, das ist schon mal ein guter Ansatz, gell? Und natürlich so bei Ausstellungen können Leute natürlich auch Bilder kaufen. Also hat jeder Künstler seine eigene Philosophie. Natürlich, wenn du Maler bist, ist es klar, ist ein Unikat, das wird verkauft. Ich bin jetzt digitaler Künstler. Meine Motive sind auf 3 Prints limitiert. Das heißt quasi den Flamingo, den gibt es 3-mal, unabhängig von der Größe, vom Material. Der wird signiert, der kommt mit Zertifikat und der wird relativ hochpreisig verkauft halt. Und
was kostet so ein Bild?
1200 so. Ja, aber es kommt natürlich wirklich auch drauf an, aufs Format und so und auf die, genau. Und wenn das die 3 Prints weg sind, dann sind sie weg.
Um dann auf die Frage zurückzukommen, wer kommt zu dir auf die Ausstellung und wer kauft so Bilder und hängt die sich auf? Gibt es da einen Phänotyp, das sind immer Leute die oder ist das anders?
Wenn ich das wüsste, würde ich gezielt die Leute einladen, die Bilder kaufen. Nein, gibt es tatsächlich nicht. Aber es gibt unterschiedliche Beweggründe. Das habe ich gelernt. Also am Anfang, wo ich meine ersten 2, 3 Bilder gekauft habe, war ich ganz, sag mir das Wort?
Euphorisiert.
Euphorisiert, richtig. Und habe die Leute gefragt, wo hängt denn das Bild? Was macht ihr denn damit? Und einer hat zu mir gesagt, das wird quasi nummeriert und in einen Lagerraum gestellt quasi. Also der hat es sich tatsächlich, übrigens die Mickey Maus, also immer wieder bei der, da hat es sich das Ding gekauft und als Wertanlage in ein Lager gestellt. Ich kaufe ganz selten Kunst, aber ich würde es, glaube ich, nicht so machen. Also es gibt Leute, die kaufen, weil es ihnen gefällt oder tatsächlich zum sich in die Wohnung hängen oder irgendwie oder als Wertanlage gibt es auch, ja.
Und dann hat direkt einer deiner ersten Kunden hat dein Bild als Wertanlage gekauft. Ja. Ist das üblich?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich besuche ganz selten Vernissagen, aber im Amtsgericht hat mich ein Galerist angesprochen und eingeladen, in seiner Galerie auszustellen. Also da hatte ich ziemlich viel Glück. Und bei der ersten Vernissage hingen 25 Bilder und ich glaube, wir haben direkt 14 verkauft. Wow. Also das war schon super. Und ob das üblich ist, ich glaube nicht.
Okay, weil das, ich meine, die Art von Kunst, die du machst, ist ja, wie wir schon besprochen haben, nicht ganz leicht zu nicht zu verstehen, aber auszuhalten.
Ich hatte auch welche, die haben gesagt, ich muss es erst mit meiner Frau besprechen, ob ich es aufhängen darf und so, ja.
Ja, von daher ist vielleicht der Kunstlagerkeller ein guter Ort, weil, ja, ich meine, man kann das ja, egal wie man dazu steht, ist halt, irgendwann kommt mal die Oma zu Besuch. Will man das da im Wohnzimmer hängen lassen? So, dann kann man es noch ins Schlafzimmer hängen und dann aber ist halt, irgendwann kommt immer jemand ins Schlafzimmer und hast du halt keine Ahnung, was für total spookiges
Ding. Da hast du so viele verschiedene Leute in deinem Schlafzimmer.
Das kommt ganz drauf an, aber das reicht ja, wenn mal, keine Ahnung, der Vermieter kommt und das Rollo ist kaputt oder so.
Ja, ja, natürlich, ja. Da gibt es auch eine Lösung dafür tatsächlich. Also ich finde, bei so einem Bild muss alles stimmen, hatte ich dir gesagt. Die Props, das Model, das Make-up und so weiter. Und die letzte Entscheidung für ein Bild ist das Trägermaterial, also auf was du es druckst quasi. Mhm. Ich habe ja die pinken und babyblauen Bilder, die sind natürlich auf Acrylglas schön. Mhm. Für die dunklen Bilder, also es hat auch immer so ein bisschen Neo-Dark-Art-Komponente, die dunklen Bilder kommen auf Holz ganz toll raus. Also ich habe jemanden kennengelernt, der macht so ein Verfahren und druckt dir auf so großen Fichtenplatten. Das kannst du dir vorstellen, da wiegt so ein Ding 10 Kilo und hat so eine Maserung und da das Bild drin quasi so mit Laser imprägniert. Die genaue Technik kenne ich nicht, aber es ist schon wumpig dann und sogar wetterbeständig, wie ich mir habe sagen lassen. Und jetzt zu deiner Lösung wegen dem Schlafzimmer. Seit neuestem lasse ich die Bilder drucken auf so Stoffen, die Captain Klima geschändet hat, wie du mittlerweile weißt. Und die waren auf so Alurahmen gespannt. Also du machst dir quasi so einen Alurahmen an deine Wand und tust den Stoff dann so reinspannen. Das macht eine Firma für mich, darf ich Werbung?
Ja, klar. Ja.
Frameless heißen die. So kommen die Bilder jetzt übrigens auch nach Tokio und nach Los Angeles, weil es halt der Alurahmen auseinanderbaubar ist und ich habe da kein riesen Ding in einem Container, weißt du, wie man so ein 2x2 Meter Bild transportieren würde, sondern das sind die Aluschienen, der Stoff in der Tüte, Handgepäck und go quasi. Und vor Ort kann man es dann auseinanderbauen. Und du kannst das eine Motiv abziehen und kannst das andere Motiv schon wieder drauf machen. Das heißt, in einem Schlafzimmer, wenn dir das Vince Voltage Motiv nicht gefällt oder deinem Besuch das nicht gefällt, machst du es runter und machst halt ein gefälligeres
Motiv. Ja, das klingt schon noch sehr, sehr viel Arbeit, wenn da kommt die Schwiegermutter und ich muss mal, ja, ich verstehe das, aber das ist natürlich viel leichter, was zu kaufen, was halt weniger anstößig ist und aufzuhängen, was will es weniger, obwohl man das vielleicht super cool findet.
Ne? Ja, ja.
Verstehe ich. Diese Nummern mit Japan und Los Angeles, wie sind die passiert?
Tatsächlich ist so, also wir haben Leute von so Club-Ausstellungen oder so abgeraten am Anfang, haben gesagt, das ist doch scheiße, wenn es keine Galerie ist und so weiter. Und ich hatte aber irgendwie das Gefühl, dass ich Lust habe, das zu machen. Und dann ist, kennst du das Wave Gothic Treffen?
Nee.
Ganz Leipzig, ganz Leipzig in Schwarz. Okay. Kennen wir vielleicht so ein riesen Szene-Event. Also so
es ist quasi wie was Wacken für Metal ist.
Für Gruftis und Gothic-Leute und so. Und die hatten angefragt, ob ich bei denen ausstelle, also die jetzt nicht die pinken Sachen, sondern die düsteren Sachen. Also meine Kunst so ein bisschen wie Yin und Yang, die pinken fröhlichen und die düsteren melancholischen, wie das Leben selbst. Und für die düsteren hatte sich das Wave Gothic Treffen interessiert. Und da habe ich zugesagt und da hat mich ein DJ vom KitKat Club entdeckt quasi. Und gesagt, ob ich nicht mal im KitKat-Club ausstellen möchte. Dann habe ich dort ausgestellt und am Abend nach der Vernissage war ich dann auch im KitKat-Club, weil wenn man schon mal in Berlin ist, die Bilder hingen immer noch, dachte ich, gehe da mal feiern. Und da habe ich den Host kennengelernt quasi von dem Event in Los Angeles, wo ich jetzt im November hingehe. Also manchmal weiß man nicht, für was es gut ist, aber für irgendwas ist dann schon gut.
Das wäre doch jetzt eigentlich eine ganz gute, du wohnst in Baden-Württemberg.
Ja.
Und jetzt bist du einmal in Berlin, gehst einmal in den KitKat-Club und hast einen Tag später eine Ausbildung, nicht eine Ausbildung, sondern eine Ausstellung in Los Angeles.
Ja, Gott liebt die Dummen.
Ja, aber die Frage ist ja, was wäre, wenn du dann morgen, übermorgen und übermorgen nochmal in den KitKat-Club gehen würdest und in Berlin wärst und wäre das nicht irgendwie so ein Sprungbrett in die gesamte Welt?
Ja, aber man soll sein Glück auch nicht überstrapazieren, denke ich. Außerdem ist Berlin, ich würde da nicht wohnen wollen.
Warum?
Weil wie sage ich das? Ich genieße es auch, wenn ich mal Ruhe habe. Außerdem sehe ich viele Freunde, die nach Berlin gezogen sind, die ein bisschen dran gescheitert sind, dass es so viele Möglichkeiten gibt, immer fortzugehen und Party zu machen. Und ich denke, das wird mir schaden.
Die dran gescheitert sind, das hast du sehr diplomatisch formuliert. Ja, ich habe aber in Berlin gewohnt. In Berlin kann man halt jeden Tag Party machen, als wäre Samstagabend.
Ja, richtig,
und genau. Und jeden Morgen auch.
Ja, richtig, genau.
Und das ist, wenn man das halt zu gerne macht.
Some people can handle und so, ja.
Ja, verstehe ich. Da hättest du Sorge um dich, dass du das eigentliche Ziel aus dem Blick verlierst.
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, meine Arbeit und was ich mache, kann ich besser machen, wo ich bin.
Ja, interessant. Das gab mal halt so eine Startup-Zeit, als alle Leute ein Berliner Startup haben wollten und manche Leute haben immer gesagt, pass auf, ich muss ja arbeiten auch.
Und bei uns Schwaben ist es eh so, wenn einer Künstler sein möchte, muss er nach Berlin, aber ich kann auch Künstler sein, wo immer ich bin.
Das heißt, das ist für dich eigentlich eher für deine Kunst gut, ja. Sagst du, nicht in Berlin zu sein.
Und für meine Lebenserwartung auch wahrscheinlich.
Ja, ist das so, reizt dich? Also, wenn du mal in Berlin bist, dann nimmst du die ganze Party-Möglichkeiten, die nimmst du schon wahr?
Ja, schon, ja.
So, da gibt es einen Lieblingsclub von dir in Berlin?
KitKat-Club, natürlich, ich lieb's, ja.
So, natürlich finde ich es nicht. Manche sagen ja, das ist irgendwie touristenverseucht.
Nein, sozusagen. Wunderbar.
Ist wunderbar. Ja, crazy. Dann lebst du in einem der vermeintlich langweiligsten Teile Deutschlands für jemanden, der drauf guckt. Also wenn jemand aus den USA guckt, wo wohnst du? Ja, in Baden-Württemberg. Es gab mal so ein Lied, wir stellen die hochwertigeren Kraftfahrzeuge her. Ich weiß nicht, was kennst du von irgendeinem Lokalen. Ich habe da studiert in Stuttgart.
Ja.
Und der Liedtext war sinngemäß, wir können eigentlich gar nichts. Alle sind charmanter, alle sind cooler. Aber wir in Baden-Württemberg stellen die hochwertigen Kraftfahrzeuge her. Was ja irgendwo was aussagt über diesen Teil des Landes.
Hat es dir gefallen in Stuttgart denn?
Das ist eine sehr komplizierte Frage. Ich fand, dass die Schwaben nicht unbedingt darauf gewartet haben, dass ich jetzt nach Baden-Württemberg ziehe.
Auch charmant. Charmant formuliert. Ja.
Das so zu formulieren. Nee, aber es war eine schöne Zeit und es ist irgendwie ein interessantes Stück Deutschlands. Und es ist aber gleichzeitig auch eine extreme Subkultur. Mit diesem Schaffe, Schaffe, Häusle bauen, das ist ganz anders in Berlin und auch im Ruhrgebiet. Das ist einfach, sind andere Teile Deutschlands. War mir nicht klar, dass wir so viel Kulturen innerhalb von Deutschlands haben.
Ja. Ja, ist richtig, ist eine eigene Kultur, ja. Aber ich mag es und ich brauche nicht immer so Trubel um mich rum. Ich hole mir das gerne über Reisen. Also jetzt geht's nach Tokio, dann geht's nach Los Angeles, da ist los genug, da braucht man auch mal Ruhe dann.
Und du hast erzählt, wie Los Angeles passiert ist, aber Tokio ist wie passiert?
Tokio ist tatsächlich schon ganz, ganz lange ein Traum von mir, da eine Ausstellung zu haben. Und ich wusste auch nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe 2018 tatsächlich angefangen, Pressetexte für meine erste Ausstellung in Japan zu schreiben und quasi schon ein Logo gemacht. Du kennst ja die japanische Flagge. Mhm. Und mein Vince Voltage-Logo da quasi so rein. Und ich habe das quasi schon so geplant, als würde es die Ausstellung geben alles.
Moment, 2018 war vor 5 Jahren, 6 Jahren mittlerweile, ja. 5 Jahren. Und da warst du gerade in den Kinderschuhen sozusagen, was deine Fotografie-Geschichte
angeht. Schulzeit, beim Abitur vielleicht. Keine Ahnung. Also ich mache es seit 9 Jahren oder so.
Aber noch nicht so weit, wie du heute bist. Ja. Und da hast du quasi einen, ich weiß gar nicht, wie das in der Persönlichkeitsentwicklung, wie das heißt, so eine
Vision.
Ja, so eine Vision, so getan, als wäre es tatsächlich so. Und hast dir...
Ich wollte es unbedingt haben, ich wusste aber nicht wie, ja. Und jetzt haben sich in den letzten, nach Corona haben sich so ein paar Türen aufgetan, dass ich, ich will jetzt nicht esoterisch klingen, aber...
Kannst du ruhig.
Aber, aber ich glaube, dass manche Dinge sich schon zur rechten Zeit zusammenfügen, wenn sie sollen. Und da habe ich ganz viele Leute kennengelernt, Models auch da gehabt, aus Japan, die da in der Szene vernetzt waren und Models kennengelernt, die Chrissy Sims zum Beispiel, die 4-mal im Jahr in Japan ist und irgendwie haben die von meinem Wunsch mitbekommen und haben mich da so unterstützt quasi, dass sie dort jetzt 2 Venues aufgerissen haben, die gesagt haben, yay, wir machen die Vince Voltage Ausstellung Tokio und Nagoya.
Nice. Und du hast gesagt, wenn Dinge sein sollen, dann werden sie sich fügen, sinngemäß.
Ich glaube, ja.
Ist das das einzige Mal in deinem Leben, dass das so passiert ist oder gab es da noch
andere? Nein, ich glaube, ganz, ganz oft ist das so. Aber andersrum muss man auch akzeptieren, wenn Dinge da nicht sein sollen. Gell? Aber ich denke, dass die Dinge schon so kommen, wie sie sollen.
Wann hast du das erste Mal für dich erfahren?
Oh Gott, das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht.
Bist du religiös oder gehörst du einer Religionsgemeinschaft an?
Nicht besonders, aber ich glaube schon, also ich glaube jetzt nicht an lieben Gott, aber ich glaube schon, dass es eine höhere Kraft gibt, die allem irgendwie, wie will ich sagen, dass alles Sinn macht, sonst wärst du ziemlich traurig.
Wieso wärst du uns traurig?
Wenn alles keinen Sinn hätte und alles nur Zufall wäre, könnte ich damit leben jetzt.
Vermutlich, aber ich glaube, das kann keine Erklärung sein. Also ich will, dass es einen Gott gibt, weil ohne Gott wäre ja traurig. Also gibt es wohl einen Gott?
Nein, das war ein Nebensatz. Also es wäre traurig ohne Gott, aber ich glaube, dass es eine höhere Kraft gibt, die macht, dass die Dinge schon so kommen, wie sie sollen.
Wieso hast, wenn du sagst, dir ist das so passiert, dass es für dich kommen sollte, wieso haben andere nicht diesen Erfolg?
Vielleicht haben andere Prioritäten und aber guck mal, was ist Erfolg? Erfolg definiert sich ja für viele Leute anders, weißt du? Also Erfolg definiert sich ja nicht über Ausstellungen oder über...
Ja, aber schon im Sinne von, du hast diesen Plan gemacht, nach Japan zu gehen und das auch sehr, sehr stark affirmiert, glaube ich, ist eine Affirmation. Und es ist tatsächlich passiert. Und es passiert aber für dich, ist für dich passiert oder wird für dich passieren, im Gegensatz zu anderen, die alle möglichen Sachen
vielleicht affirmieren. Vielleicht wollten das nicht oder vielleicht wollten das nicht genug oder ich weiß es nicht. Aber Erfolg ist ja, wenn jemand zufrieden ist. Ich finde, in dem Moment, wo man Ziele definiert, wird Erfolg messbar. Weißt du, was ich meine? Also wenn du sagst, ich möchte das erreichen, kann man klar sagen, schaffst du es ja oder nein, bist du erfolgreich, ja oder nein. Aber das muss ja nicht jeder machen. Also es muss sich ja nicht jeder ein Ziel setzen und sagen, wenn ich es nicht schaffe, bin ich erfolglos.
Glaubst du, es ist besser für Leute, sich Ziele zu setzen oder lieber nicht?
Ich denke schon. Aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden, was ihn glücklich macht und was nicht.
Ja.
Ich bin so, ich kann nichts zum Spaß machen, so, weißt du, meine Fotografie, ich möchte da immer was damit erreichen, dass es größer wird, besser, toller und wenn es nicht toller wird, macht es mir nicht mehr so viel Spaß irgendwie. Also die Ausstellungen, das gibt mir schon viel Motivation.
Was ist denn, wenn du damals das Ziel hattest, in Japan auszustellen, was ist jetzt das große Ziel?
Das muss ich mir überlegen. Dann. Das muss ich mir tatsächlich überlegen, wenn ich zurückkomme, dann
hast
auf dem Mars vielleicht, muss ich mit dem Elon sprechen mal. Oder Podcast mit dem Benjamin, habe ich ja jetzt schon
gemacht. Das ist schon fertig. Deine ganze Lebensvision fällt jetzt gerade hier auseinander.
Weiß ich nicht, müssen neue Ziele her. Vielleicht irgendwie Captain Klima 15 Millionen Views oder so, kann man ja.
Kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann mal ich darf sagen, Kunstfigur Vince Voltage ablegst und sagst, ich bin jetzt, wenn ich jetzt Ron Sommer ist, bescheuert, aber keine Ahnung, Christian irgendwas und mach was ganz anderes und bin, oder ich werde Captain Klima.
Dass ich selber Captain Klima werde, wäre jetzt so ein Plot-Twist, wie wenn der Joker auf einmal Batman werden würde, glaube ich.
Das würde es ja spannend oder machen, vielleicht.
Wenn Alfred der Joker wäre, also ich weiß nicht. Ich habe tatsächlich lange Musik gemacht und ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich es aufhöre. Aber irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, dass es nicht mehr toller wird und ich habe in der Fotografie mich mehr verwirklicht gesehen. Aber hättest du mich damals gefragt, ob ich hier mit der Musik aufhöre, hätte ich gesagt, niemals. Also es ist schwer, so eine Frage zu beantworten, solange es Spaß macht und läuft nicht, aber wer weiß, was in 10 Jahren ist.
Spielst du noch Gitarre? Oder
nein.
Also auch zu Hause nicht, im Wohnzimmer?
Nein, gar nicht.
Hast du einfach einen Schalter umgelegt?
Ja, richtig. Ich habe gewusst, es war Open Air, Baltic Open Air 2018, habe ich die Gitarre ausgelegt. Ich habe gewusst, dass ich sie nicht mehr anfasse. Weil es vorbei war. Manchmal merkt man es einfach.
Auch nicht an Weihnachten, ihr Kinderlein kommt oder keine Gitarre mehr.
Wird nicht verlangt.
Okay. Wird nicht verlangt. Das heißt, das könnte, aber damals warst du schon Vince Voltage, richtig?
Richtig, ja. So. Das kam durch die Gitarre. Wir hatten so eine 80er Jahre, so eine ganz cheesy 80er Jahre Band. Unser Sänger hieß Bronco the Ball Crusher Malone. Das Schlagzeuger hieß Billy Thunder. Bassist hieß Ricky Razor. Und der E-Gitarrist musste entsprechend Vince Voltage heißen.
Und der Name begleitet dich jetzt.
Richtig, weil irgendwann haben mich die Leute einfach nur noch alle Vince genannt. Und das hat sich auf die Fotografie direkt so. Am Anfang hieß meine Fotografie Vivo Fotodesign. Aber irgendwann hat jemand zu mir gesagt, es hört sich an wie so ein veganer Bioladen oder so, wie wo. Und er hat gesagt, nimm doch Vince Voltage, das kennen die Leute.
Da ist dann der Name ein bisschen mehr Programm. Vivo ist ja auch irgendwie kurz für die Wirtschaftswoche für mich als irgendwie.
Nee, das wäre VI.
Ach so, Vivo, okay, Vivo, ja, okay.
Ja, ja, aber
irgendwie das ist wie ein Wasser. Ja, Vivo, Vivo, ja. Das,
es hat sich nicht durchgesetzt. Ich bin auch sehr dankbar gewesen für die Anregung. Die Art of Vince Voltage heißt es jetzt und so wird es auch bleiben.
Und du weißt nicht, ob es das, ja, du sagst, es wird es auch bleiben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du so einen Plot-Twist machst, wie dass du der Klima, wie heißt das, der Captain Klima wird, das ist eher unwahrscheinlich.
Das ist eher unwahrscheinlich, ja.
Das heißt, du willst dir im, man darf ja sagen, glaube ich, dass du nicht per, in deiner Geburtsurkunde steht nicht Vince Voltage, sondern das ist ein Künstlername. Darf man das sagen, darf man nicht sagen?
Ja, darf
man schon. Das darf man sagen. Also, ja, du entspringst nicht einer langen Tradition. Das würde
nur den wenigsten glauben.
Der Voltage ist sozusagen, ja, ja. Und Opa Voltage. So, und das ist ja schon eine Identität, die du angenommen hast über die Zeit und jetzt ja voll ausfüllst und auslebst. Hätte es auch eine Option gegeben, das unter einem bürgerlichen Namen zu machen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, aber den Künstlernamen habe ich mir auch nicht gegeben. Der hatte mich gefunden irgendwie. Ja, da sind wir wieder bei dem, dass die Dinge schon so kommen, wie sie sollen. Und gut, ich habe jetzt auch nichts gegen meinen bürgerlichen Namen, aber es hat es sich so ergeben und ich habe es dann angenommen, ja.
Die Menschen, die dich, nennen wir es mal, bürgerlich kennen, würden die sagen, der Vince Voltage ist anders als dieser, also der Vince Voltage ist anders als dieser bürgerliche Mensch?
Ich glaube nicht.
Du bist der Gleiche.
Ja.
Aber das macht dich irgendwie freier.
Ja.
Vince zu sein. Ja, ich heiße ja mit meinem bürgerlichen Namen genauso wie hier an der Wand steht. Sozusagen, von daher, ich da habe jetzt so.
Du hast ja auch eine Alliteration direkt. Ich glaube, dass erfolgreiche Sachen immer eine Alliteration haben. Ich kenne ein liebes Model, die heißt Danny Devine. Ein ganz lieben Designer, der heißt George Wall. Ben Bernd.
Fand ich immer scheiße. Fand ich immer scheiße. Aber die Alliteration, ja, in der Schule haben früher wir alle irgendwie so unsere Initialen als irgendwie cool gemalt und wenn du zwei gleiche hast, ist halt irgendwie lame.
Ja.
Das ist halt BB.
Aber kann man gute Logos damit machen so?
Man will immer das, was man nicht hat. Ich fand das ganz schrecklich. Das
Glas ist immer grüner
Immer. Immer. Ganz lustige Geschichte dazu. Als ich mein letztes Auto abgeholt habe, ich wollte immer ein weißes Auto haben. Und dann habe ich tatsächlich mal dann ein weißes Auto bestellt und das erste Auto, was ich bestellt habe und so, ganz aufregend. Als ich mein letztes Auto bestellt habe, das war das einzige Auto, was ich jemals bestellt habe. Ich fahre dahin und vor der Hütte steht die gleiche Karre in schwarz. Und mein erster Gedanke war, schwarz ist die geilste Farbe, die man im Auto haben kann. Das ist das absolut geilste Ding. Und ich dachte, okay, ist jetzt aber in weiß und so. Und dann bin ich da rein oder gehst du so durch die Hallen. Und irgendwann sagte der, kam dann der Verkäufer und sagt, hier, schön, dass du da bist. Dein Auto steht hier, ist das dritte von links. Und dann bin ich da rein, weißes Auto, schönes Auto. Ich so, ja, cool. Und zwei Autos weiter stand die Karre nochmal genauso, wie ich sie hatte, auch in weiß. Aber die war irgendwie geiler. Und die hatte aber so, man konnte halt sehen, was ist das für, was für ein Kennzeichen ist da quasi dran. Und ich wusste, dass es nicht mein Auto ist. Und dachte ich, boah, die Karre ist viel geiler als mein Auto, was daneben steht, obwohl es die gleiche Farbe war. Nee, weiß ist es doch. Und, aber ich will diese Karre. Kann ich nicht irgendwie noch tauschen oder keine Ahnung? Und habe ich geguckt, okay, Benjamin, was ist denn anders an diesem Auto? Und literally, das war 1:1 das gleiche Auto. Und nur weil ich wusste, dass es nicht meins ist, fand ich das, die standen nebeneinander schöner. Und zwei brandneue. Das menschliche Gehirn oder mein menschliches Gehirn ist einfach Gaga.
Ja, das ist ein urmenschliches Problem halt. Gell? Und was ist die Quintessenz, dass man einfach zufrieden sein sollte mit dem, was man hat?
Ja, aber selbst nachdem ich das rausgefunden habe, habe ich ja nicht gedacht, okay, die sind beide gleich. Ja, das ist immer noch irgendwie schöner. So, das, auch wenn ich das rational weiß, macht das halt, die Emotion macht den Unterschied.
Ja.
Würde ich sehr, sehr sagen. Vielleicht muss ich auch Künstler werden, könnte ich schwarz bemalen und dann hätte ich das, was ich wollte, aber dann will ich wieder das nicht.
Ein Zebra-Auto vielleicht.
Ein Zebra-Auto, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Du hast eingangs gesagt, dass so das Thema Zensur für dich ein wichtiges Thema ist wegen Social Media. Jetzt habe ich erfahren, dass das auch wegen Ausstellung irgendwie was ist. Aber könntest du dir mal vorstellen, was zu machen, was so heftig ist, dass du quasi zensiert werden musst? Nennen wir es Hardcore-Kunst?
Also das neue Buch Tabu geht schon sehr an die Grenzen und der Name ist Programm Tabu, also es werden Dinge getan, die normalerweise tabu sind und ich finde, es lotet schon ziemlich die Grenzen aus. Da habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür, wenn das nicht auf Instagram oder so, wenn ich es da nicht posten könnte, da ist okay. Bei manchen von meinen Bildern denke ich so, ja okay, es ist schade, weil ich kann einfach 99% der Bilder nicht zeigen, zum Beispiel die aus dem Buch und da finde ich, soll es tatsächlich irgendwie so ein Dings geben, wo man sagt, okay, es ist Kunst, weil Nacktheit in der Kunst gibt es ja schon, seit es die Kunst gibt eigentlich. Ja, und da sollte sich schon jemand irgendwie zur Aufgabe machen vielleicht und zu sagen, okay, das ist Kunst, das können wir zeigen, das nicht, aber...
Vergisst man häufig, dass früher war Nacktheit halt obszön und heute ist Nacktheit ja nicht, das ist immer noch, ja klar, kannst du nicht auf Instagram Nippel oder was, aber es ist ja... Sex ist ja viel sichtbarer als heute in der Gesellschaft als noch vor 100 Jahren. Ne? Und dementsprechend, wenn Kunst provozieren muss, ja, dann sieht das auch mal, ich halte das mal hier mal kurz in die Kamera, einfach bizarrer aus. Als, ja, crazy. Hast du, lieber Vince, was auf der Seele, was du loswerden möchtest?
Was auf der Seele?
Was du noch loswerden möchtest? Hätte ja sein können, dass du sagst,
wir haben so viele tolle Themen gestreift für uns. Hat so Spaß gemacht mit dir. Ich glaube, ich bin wunschlos glücklich.
Das freut mich sehr. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, wie das neue Buch aussieht. Und wenn ich
schick's dir, ob du willst oder nicht. Ich habe die Adresse jetzt. Ja.
und dann ich finde es wirklich faszinierend. Vielleicht das noch nicht mal als versteckte Werbung, aber so, das macht was mit einem, diesen Bild, oder das macht was mit mir. Ich weiß nicht, was man einem macht, aber es ist irgendwie, es löst Reaktionen aus und ich weiß selbst nicht, was das für Reaktionen sind. Es sind nicht die Reaktionen, es ist nicht so eine Pornoreaktion, boah, geil, 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 sondern halt irgendwie so abstrus.
Es ist schwer, auf das Buch zu onanieren, habe ich mal sagen lassen. Also es sind schon andere Leute dran gescheitert.
Überhaupt auf die, nichts läge mir tatsächlich ferner. Ja. Als selbiges zu tun. Aber es ist halt abstrus. Aber es spielt halt so, es spielt mit dem Kopf und spielt mit den Emotionen und mit dem Körper. Und es ist so, alright. Letzte Frage, lieber Vince. Wenn ihr so ein Shooting macht, du hast gesagt, das macht Spaß primär. Gibt es die Option, dass das zu einer Orgie wird? Oder gibt es eher die Option, dass ihr da sitzt und gemeinsam Pizza bestellt?
Ja, früher... waren es Orgien, heute tue ich nach dem Shooting nach Hause gehen und von Weltfrieden beten.
Und die Models unter sich machen keine eigene Orgie, oder doch, oder weiß man das nicht?
Weiß ich nicht.
Weißt du nicht, aber du bist sozusagen erwachsen geworden. Was auch immer erwachsen ist. Ruhiger und betest für den Welt. Darf ich fragen, wie alt du bist?
27.
Das könnte stimmen, muss es aber nicht, ne? Alright, lieber Vince, herzlichen Dank, dass du da warst. War ultra spannend.
Ich danke dir für die Einladung.
Und das arbeitet noch ein bisschen in mir. Und ja, ich werde mit und am Buch arbeiten und bin total gespannt aufs nächste. Danke sehr.
Gerne.
Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Das hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen, ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich bestimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber das sind gute Inspirationen, das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich ein Loch im Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.